Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Tollcast, dem Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Heute, ja, eigentlich auch wieder mit einer kleinen Geburtstagssendung, weil wir sind 90! Yay!
Yay!
Die 90. Folge. Aber dabei müsste ich nochmal nachgucken, wenn wir jetzt die ganzen Sondersendungen rausnehmen und ähnlich, wie viele sind, egal, 90 Sendungen, wow. Leute, herzlichen Glückwunsch an euch.
91.
Ja, du.
Hä? Da kommt das jetzt sind doch in der 90.
Wieder. Ja, er hat aber schon eine wieder fertig.
Nein. Wir starten wie und wie sich das für Informatiker gehört, beim Zählen bei der 0 und nicht bei der 1.
Ja.
Ach, ihr mal mit euren Nullen und Einsen.
Okay. Ihr habt gewonnen, aber wir haben trotzdem Geburtstag. So, und weil wir es traditionell auch immer so machen und auch weiterhin so machen, bin ich natürlich nicht alleine, sondern habe auch noch die liebe Annika da. Hallöchen.
Cheerio, James.
Und unser schöner Praktikant ist auch wieder da. Hallo.
Jonas. Hallo, ich hätte jetzt gerne ein Partyhütchen.
Warum Partyhütchen?
Ja, Geburtstag.
Ach so.
Ja.
Ja, 90. Ja.
Ja.
Und dann haben wir natürlich auch Tobias da. Hallöchen.
Guten Abend.
So, wie habt ihr die letzten 4-5 Tage verbracht? Also ich muss sagen, meine Ohren sind definitiv wieder freigepustet. Ich habe 2 Äste gewonnen. Mein Nachbar hat eine Mülltonne gewonnen. Wie war es bei euch so?
Wir haben beim Trampolin-Lotto leider noch nicht gewonnen. Ich hatte schon extra die Fangnetze aufgestellt, in der Hoffnung, dass vielleicht eines der Trampoline sich jetzt einfach mal rüberweht.
Ja, aber Fehlanzeige. Jetzt kamen wieder Kinder vorbei.
Ja, so ein paar herrenlose Zweige liegen vorm Haus, aber alles nicht der Rede wert. Hätten ein bisschen mehr rausspringen können.
Also ich bin ja gestern, ihr wisst ja, meine Frau, die mag ja nicht nur Tolkien, sondern die ist auch sehr wetteraffin, was das angeht. Gestern sind wir dann so, vorgestern war das. Nach der Arbeit sind wir extra noch mal so 2 Stunden hier durch die Wälder gefahren. Da hat sie noch mal ein paar Bilder gemacht. Sind doch einige Bäume hier umgekippt, vor allen Dingen dicke Bäume, alte dicke Bäume, wo ich mir niemals gedacht hätte, dass die umknicken. Aber nein, doch, die hat es ganz schön zerfetzt. War hier auch mehrere Stunden, war auch die Autobahn gesperrt und auch die normalen Bundesstraßen gesperrt. Also die Feuerwehr war hier sehr, 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 sehr fleißig. Gut. Das macht uns aber trotzdem nichts, heute mal einen kleinen Überblick über diese Runde zu geben. Und ich habe mich heute Morgen sehr stark erschrocken, als ich da mal in unser Pad geguckt habe. Was haben wir denn heute nochmal so für Themen? Was sind für Themen dazugekommen? Weil ich ja wirklich, wirklich ungelogen 3,5 Minuten beim Scrollen gebraucht habe, um beim Feedback durchzukommen. Also recht herzlichen Dank für das ganze viele Feedback von euch. Wow, super. Gerne weiter so. Wir freuen uns über jedes Feedback, was wir von euch bekommen. Des Weiteren haben wir nochmal etwas über einen neuen Film, der 2024 erscheinen soll, zu The War of the Rohirrim. Dann noch haben wir ein bisschen was über die neue Amazon-Serie. Wer macht denn diese Amazon-Serie? Ach, Amazon, steht ja am Namen. dann noch etwas, warum ist falsch und irreführend? Mythologie für Engel? Ah, okay. Ich denke mal, das wird Annika dann mir gut erklären können, was sie damit meint.
Kannst du es mal nochmal richtig vorlesen? Dann
warum
wissen noch alle,
worum es geht. Warum es falsch und irreführend ist, Tolkiens Werke eine Mythologie für England zu nennen?
Yay!
So? Ja!
Ja.
Ein Video des Monats, Tolkien in 5 Minuten, Ardapedia Roulette natürlich, kurz notiert. Haben wir auch ein bisschen was und ein paar Termine. So, und dann gebe ich jetzt erstmal weiter an Jonas zum Richtung Feedback.
Also, zuallererst schreibt uns Thorsten. Hallo, vielen Dank erst einmal für den Podcast. Ich bin gerade dabei, ihn von hinten wegzuhören. Super zum Nebenbeihören, wenn man gerade im Haus renoviert. Aber jetzt bin ich fertig, bin beim Podcast aber erst im April 2020. Was soll ich nun machen? Also wirklich vielen Dank, ihr macht das super und es macht wirklich Spaß, euch zuzuhören. Immerhin habt ihr mich schon dazu gebracht, mir den Katalog der Tolkien-Ausstellung zu kaufen, von der ich leider erst jetzt erfahren habe. Ich war im Anfang der 2000er schon mal einmal Mitglied der DTG. Man kennt das, auf einem Tolkien-Fest hat man sich nett mit Herrn Bülles unterhalten und zack, hatte man irgendwann den Aufnahmeantrag unterschrieben. Um 2010 haben sich dann die Interessen verschoben und ich bin ausgetreten, bin aber als reuiger Sünder 2021 zurückgekehrt und nun wieder Mitglied. Habe ich es richtig verstanden, dass Tobias kein Literaturwissenschaftler ist? Finde ich gut. Also nichts gegen Literaturwissenschaftler, Ehre bewahre, aber das senkt doch die Eintrittsschwelle, weil man nicht die Angst haben muss, dass die DTG ein abgehobener literarischer Elfenbeinverein ist. Nicht, dass ich je diese Vorstellung hatte. Aber jetzt noch ein paar Fragen. Ich meine, ihr hättet erwähnt, dass es einen Toycast-Bereich bei Discord gäbe. Den habe ich aber nicht gefunden. Bin wohl schon zu alt für dieses neumodische Alter von User, der ich bin. Hum hum. Ihr habt jetzt in der letzten Ausgabe die Tübinger Tolkien-Tage erwähnt. Ich finde dazu aber nichts in den Notes und im Netz habe ich nur etwas von 2017 gefunden. Habt ihr da mehr Info? Denn da müsste ich ja eigentlich nur aus einer Haustür rausstolpern, um da zu sein. Danke für die Bereitstellung der Talkshow mit der Diskussion Karu Kriege. Meine Nachfrage bei der Show über Tom Bombadil war nicht fordernd gemeint. Ich hatte nur nachgefragt, weil mich das Thema interessiert. Ich konnte aber an dem Abend nicht live dabei sein und war doch sehr gespannt, was denn da so besprochen wurde. Ansonsten, wie gesagt, es macht Spaß, euch zuzuhören, sowohl vom Inhalt als auch von den Stimmen her. Macht bitte weiter so. Viele Grüße aus Tübingen. Thorsten, aka Rid Colley, jedenfalls im Herr der Ringe Filmforum. Rest in Peace.
Oh.
Ja, vielen Dank.
Dennis, da wolltest du was zu sagen, glaube ich?
Emma, dieser Mute-Knopf, den man dann wieder finden muss bei den ganzen Taskleisten, die ich aufhabe. Hm. Ich habe gerade eben nochmal die Internetseite von Myra auch in Chat gepackt und den haben wir auch definitiv im Pad, also wird er jetzt auch in der Folge definitiv mit in den Shownotes mit reinwandern.
Sehr gut. Rid Colley, wie ich es gelesen hätte, oder Rid Colley, wie es Jonas gelesen hat, kannst du uns ja mal aufklären, wie man es ausspricht richtig. Ist auf jeden Fall im Chat dabei, im Live-Chat. Hat Uhu. Also zu uns gefunden. Yay.
Herzlich willkommen.
Also es ist Rid Colley, weil es ist aus Terry Pratchett.
Stimmt, das kam mir doch irgendwie bekannt vor. Ach, wie cool. Ja, dann noch herzlicher willkommen.
Dann haben wir ein Feedback von Torviant/Lothro Gweihir. Und zwar zu Folge 002. Hallo zusammen. Ui. Ich höre gerade die Folge 002 und würde den Moderatoren gerne was mitteilen. Wir benutzen die Schildkröte in beiden Sippen. Die eine ist langsam auf dem Weg zu 140, die andere bei 50 eingefroren. Liebe Grüße, Billorond. Was hat's mit dieser Schildkröte? Wo kommt eine Schildkröte her?
Diese Schildkröte ist bei Herr der Ringe online ein Beutel-Item, damit du nicht mehr so schnell levelst, beziehungsweise keine Erfahrungspunkte mehr bekommst und halt die Möglichkeit hast, alle Quests in Ruhe in deinem Levelbereich aufrechtzuhalten. Außerdem ist das mittlerweile auch, haben sich gewisse Sippen auch dazu genannt, wir wollen auf Level 50 bleiben, also haben sie dann, soweit sie Level 50 sind, hauen sie dann die Schildkröte rein. Und dann können die alle Instanzen, Schlachtzüge und ähnliches in diesem Levelbereich machen, aber leveln dafür halt nicht. Man kriegt keine Punkte und sind dann doch irgendwann mal wieder 60 oder 61, was das Spiel natürlich schon wieder dann ganz anders ausmacht.
Ich dachte, da geht es um eine römische Schildkröte, also die Angriffsformation oder eigentlich ja auch Angriff, egal. Also die militärische Formation der Schildkröte.
Aber auch 002 musste ich mir nochmal ganz kurz reinhören, welches Thema das da nochmal war. Und dann fiel mir ein, ja, Herr der Ringe Online, ja klar, die Schildkröte, das Beutel-Item, ja.
Ist schon eine Weile her.
Und dann hat er noch einen Nachtrag zu Folge 31. Die Schadensart der Waffen war schon vor Moria relevant. Sehr sogar. Ich hatte auf Level 50 zumindest für jede Schadensart einen Bogen zur Hand. Außerdem konnte man noch im Kampf die Waffe wechseln.
Ja, konnte man früher noch, war manchmal sehr, sehr lästig. Bin froh, dass sie es abgeschafft haben. Ich als alter Ettenöden-Spieler, also PvMP, also Player versus Monster-Player-Spieler.
So, so. Ich habe deine Worte gehört, aber den Sinn dahinter nicht verstanden. Aber das wird schon seine Richtigkeit haben.
Nein, früher war das, du hast ja immer so eine Haupthand- und eine Nebenhandwaffe, die du dann auch immer switchen konntest, weil die auch verschiedene Stärkeattributen haben. Und da waren dann so einige, ich sag jetzt fast, hätte jetzt fast Makrospieler gesagt, die das dann so doll ausgereizt haben, dass die so unverwundbar geworden sind, weil die im Sekundentakt ihre Waffe gewechselt haben und dadurch immer dann auch teilweise einen Boost bekommen haben, dass wir dann zumindest auf der Monsterseite dann auch schlechte Karten hatten. Und dann wurde das natürlich auch in normalen Spielen benutzt und da waren die normalen NPCs, also die normalen Gegner, ist dann langweilig eigentlich geworden, das Spiel. Richtig lernen kannst du immer noch, deine Klasse zu spielen, wenn du an Herausforderungen rankommst und nicht, wenn du lernst, alle 2 Sekunden lang deine Waffe zu wechseln, finde ich. Ja, und Schadensarten, jeder weiß, es gibt die normale Schadensart, es gibt die Zwergenschadensart, Balariant und Westernis. Daher dann auch, Balariant ist ja die blaue Schadensart, die dann ein bisschen blau schimmernd. Westernis die grüne Schadensart und die Zwergen, das ist dann die rote. Hat natürlich auch was mit den Gegnern zu tun. Der eine mag lieber die, in Moria ist die Zwergenschadensart besser beliebt. Kommt dann immer drauf an, welche Gebiete man ist. So, weiter.
Okay, gut. Dankeschön.
Rit Kali schreibt im Chat, Schildkröte, das kann nur Groß Arthuin sein, gebe ich recht.
Ja, auf jeden Fall.
Jonas, soll ich die nächste machen, dann musst du nicht die ganze Zeit?
Ach ja, kannst du machen.
Gut, ist nämlich eh weiblich. Ella schreibt uns nämlich zur Folge 86, hallo Annika, Tobias, Dennis und Jonas. Ich höre jetzt schon seit einer ganzen Weile euren Podcast in eher unregelmäßigen Abständen, weil ich nicht immer die Zeit dazu habe, was auch der Grund ist, dass ich diese Folge eben erst gehört habe. Erstmal, ich finde den Podcast echt toll. Es ist schön, mehr vom Vereinsleben zu erfahren, gerade wenn man, ich, leider noch kein Mitglied ist. Und generell ein Update zu dem, was so in der Tolkien-Welt gerade los ist, zu bekommen. Tatsächlich habe ich durch euch erst erfahren, dass es sowas wie eine Tolkien-Gesellschaft überhaupt gibt. Allgemein seid ihr vier total sympathisch und es macht wirklich Spaß, euch zuzuhören. Das Adapedia-Roulette gefällt mir besonders gut und ich freue mich auch schon auf die Rückkehr von Tolkien in 5 Minuten. Apropos Rückkehr, hören wir bald mal wieder was von Ungolkondir? Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr diesen Podcast und bald noch gefühlt 10 andere, neben allem, was ihr sonst noch für den Verein macht und eure Arbeit, immer wieder auf die Beine stellt. You bow to no one. Braucht ihr immer noch Leute, die Adapedia-Artikel für diesen Einschlaf-Podcast umschreiben? Wenn ja, dann würde ich mich anbieten. Bekomme ich da einen Artikel zugeteilt oder kann ich mir was aussuchen oder wie genau funktioniert das? Das wäre dann auch alles, was ich im Moment anzumerken hätte. Ich gehe dann mal die neue Folge hören und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Vielleicht Tobias kurz zum Adapedia.
Lass doch erstmal Dennis, weil es ging ja um Ungolkondir.
Ja, das hätte ich dann danach gemacht.
Aber das war das Erste, was in dem Feedback gefragt wurde.
Also Dennis, wie schaut's aus?
Ja, also Ungolkondir wird wiederkommen, aber den mussten wir in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen den Mund verbieten. Weil er hätte sich gerne zu sehr, sehr sprengstoffartigen Themen seine eigentliche Meinung geteilt und auch kundgetan. Aber da auch wir gesagt haben, na, wir haben ja schon einen Vulkan, der hier fast am Ausbrechen ist. Da wollen wir jetzt nicht noch ein bisschen TNT dazu kippen. Dementsprechend ist er gerade leider gezwungenermaßen im Keller, aber er wird irgendwann wieder rauskommen und was sagen können.
Genau, und das Zweite kann Dennis eigentlich auch beantworten, weil du, Dennis, hattest ja dich schon mit Menschen getroffen bezüglich der Adapedia-Geschichte.
Ja, bei Adapedia einfach wie oben Tobias, magst du nochmal dein, glaub, die sollten sich dann bei dir per E-Mail melden dann, ne? Irgendwie so war das, oder im Discord melden?
Nee, das war einfach irgendwo im Discord, also sie können sich auch bei dir melden, du kannst die Rolle ja auch vergeben.
Ja. Genau, schreibe ich gleich auch nochmal rein, können wir dann auch in die Shownotes mit reinsetzen. Jeder kann dann die Artikel raussuchen, die er gerne der Meinung ist, was man einlesen könnte. Die Sache ist auch die immer, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Artikel, die sehr, sehr kurz sind. Und da sind wir auch gerade dabei, gewisse Artikel zusammenzupacken, die relativ nah an einem Thema dran sind. Das war die dann, also das ist dann kein Problem. Einfach melden, die Möglichkeiten schicken wir dir jetzt im Chat beziehungsweise in den Shownotes einmal rein.
Ansonsten brauchen wir auch immer noch Unterstützung bei dem Projekt der Briefe. Da gab es jetzt jemand, der hat sich schon sehr fleißig um die Briefe gekümmert. Aber hier nochmal der Aufruf, wer uns irgendwie bei den Briefen noch unterstützen möchtest, dann einfach auch nochmal bei mir melden oder einfach unter briefe.tolkiengesellschaft.de einfach einen Account beantragen und dann schalte ich euch frei. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an mich wenden.
Dann mache ich mal weiter mit Thorsten. Thorsten schreibt zur Sonderfolge Trailer-Analyse. Danke für die kurzweilige und kurzfristige Diskussion über den Amazon-Teaser. Nebenbei hatte ich da auch mal Gelegenheit, den Podcast-Stimmen Gesichter zuzuordnen. Danke auch dafür. Was die Serie angeht, bin ich vorsichtig optimistisch. Ich denke, es ist müßig, anhand der wenigen Informationen zu urteilen. Das sollten wir erst machen, wenn die Serie wirklich da ist. Was das Thema Abweichungen zur Vorlage angeht, wenn man drüber nachdenkt, ist es schon seltsam, dass ausgerechnet bei Tolkien so auf Werktreue gepocht wird. Sein Ziel war ja, eine Mythologie für England zu erschaffen. Und er hat sich ja nun mit diversen Mythologien beschäftigt. Sigurd, Beowulf, Arthur oder Arthur. Und daher wohl gewusst, wie die sich im Laufe der Jahrhunderte verändert haben und gerade deswegen bis heute überlebt haben. Besonders lustig ist ja, dass es gar keine endgültige Fassung gibt und wir bei ihm wie bei kaum einem anderen Autor verfolgen können, wie sich eine Geschichte im Laufe der Zeit ändert. Was ist denn The Lore? Schon jetzt mein Unwort des Jahres. Die verschollenen Geschichten? The Lays of Beleriand? Was im Silmarillion steht? Was in den Nachrichten steht? Oder doch das, was er noch an Umarbeiten geplant hatte? Zum Beispiel, dass Sonne und Mond schon von Anfang an da waren. Siehe Natur und Wesen. Ansonsten warte ich schon wieder gespannt auf den nächsten Podcast. Ja, zur Mythologie für England sagen wir ja nachher nochmal was. Und habt ihr sonst noch Anmerkungen dazu?
Da steht noch ein PS.
Oh, noch ein PS. Wie kommt man denn in den erlauchten Kreis derer, die live zuhören? Auf der Seite hier finde ich jedenfalls keine Informationen darüber.
Also, er ist anwesend, es scheint also geklappt zu haben. Ich habe mir dann aber gedacht, wir müssten vielleicht die Tolkast oder Tolkien FM Seite Tolkast nochmal irgendwie dahingehend aktualisieren, dass wir da so einen kleinen Box oder sowas mit Info reinpacken. Ansonsten, wer uns gerade zuhört und nicht live dabei ist, weil er sie es noch nicht rausgefunden hat, wie das geht, einfach mal tolkast.de/live eingeben in eurem Browser. Dann findet ihr alle Infos dazu, beziehungsweise halt auch hier in den Shownotes verlinken wir das ja, glaube ich, auch jedes Mal, wenn ich richtig das auf dem Schirm habe.
So, dann machen wir doch das Thorsten Triple gleich voll. Nachdem er sich schon auf zwei Rückantworten gefreut hat, gibt es auch gleich noch eine dritte. Jetzt sämtliche Folgen des Tolkast gehört. Ich habe mich seit Dezember beim Kochen für Weihnachten, bei einer Zimmerrenovierung und beim Erstellen eines Urlaubsalbums begleitet. Jetzt kann ich leider nur noch alle zwei Wochen eure angenehmen Stimmen hören. Ich bin auch seit einem Jahr wieder Mitglied der DTG, nachdem ich ein paar Jahre pausiert hatte. Mein Erstkontakt hatte ich so circa 2001 durch den netten Herr Büllis, nachdem ich 1999 durch Kirlans Seite erfahren habe, dass ich nicht der einzige Freak bin, der das Buch gut findet. Und dass Tobias offen zugibt, jetzt erst das Silmarillion zu lesen, finde ich sehr gut. Zeigt es doch, dass die DTG ein Verein für alle ist und kein abgehobener literarischer Zirkel. Ich hoffe, dass ich es irgendwann mal schaffe, auf ein Treffen zu kommen.
Ja, das wäre doch cool.
Das kriegen wir hin. Tolkien-Tage Geldern sind ja bald, habe ich gehört. Ne? Guti. Recht herzlichen Dank für das viele Feedback. Ah, jetzt war ich schneller.
Ja. Erik mit K hat heute noch im Discord zur Sonderfolge angemerkt, an Anni gerichtet. Kleine Analyse, da haben wir nur vier mit Ausrufezeichen Töne in Folge. Nur drei davon sind in Tonhöhe und Notenwert gleich. C, D, E, H beim Hobbit, C, D, E, A im Trailer. Tonart ist gleich, A-Moll. Ist auch die Tonika. Bei drei gleichen Tönen in Folge würde ich aber nicht von wieder verwurstet oder aufgewärmt sprechen. Ich halte es für bloßen Zufall, denn ich glaube nicht, dass die Macher des Trailers hier am Ende des Trailers ein Zwergenfeeling erzeugen wollten.
Ja, dafür ganz herzlichen Dank, Erik. Alle anderen, die jetzt auf dem Schlauch stehen. Ich hatte bei der Trailer-Analyse, also Teaser-Trailer-Amazon-Serie, hatte ich halt sehr auf die Musik geachtet und das Einzige, was mir halbwegs bekannt vorkam oder nicht, wie aus der Konservendose irgendwie Soundcloud oder sowas sich angehört hat, waren so die letzten 3-4 Töne, die man in diesem Trailer hört. Und das klang für mich wie das Erebor-Thema aus dem Hobbit. Und daraufhin hatte ich dann gesagt, ich habe ein bisschen Angst davor, dass halt wie schon beim Hobbit Sachen aufgewärmt und neu verwurstet werden, die halt so nicht gemeint sind. Zum Beispiel, falls es euch mal aufgefallen ist, das Thema der Nazgul im Herrn der Ringe, zum Beispiel als Butterblume sich hinter seinem Tresen versteckt, als sie in Bree einfallen, ist dasselbe musikalische Thema, wie sie nachher beim Hobbit verwertet haben, als Thorin auf dem umgekippten Baum den Wagen und Azog und so entgegengeht und so seine Axt da am Schwingen ist. Und das fand ich halt sehr schade, weil für mich ist das halt das Nazgul-Thema. Und das taucht halt auch im Herrn der Ringe noch ein paar Mal auf, immer wenn die Nazgul da sind. Meinten andere Menschen, mit denen ich darüber unterhalten, mich mit ihnen darüber unterhalten habe, das ist halt einfach das Thema so von Gefahr. Und da ist halt Gefahr. Es taucht aber halt nur da auf. Und im Hobbit ist mehr Gefahr als da. Und das fand ich halt ein bisschen schade und wahrscheinlich taucht es nicht nur da auf im Hobbit, aber es ist halt irgendwie für mich so zweckentfremdet und das fand ich halt sehr, sehr schade. Und ich habe mehr Angst davor, als was sie jetzt aus Numenor anstellen oder sonst irgendwie. Also das ist wirklich, da bin ich ein bisschen ein Schisser. Und insofern hat Erik das mal unter die Lupe genommen, was ich ziemlich cool finde. Ich würde auch glauben, dass die Macher des Trailers jetzt da kein Zwergenfeeling erzeugen wollten. Aber vielleicht wollten sie irgendein Berge-Feeling oder ein, keine Ahnung was, Feeling. Da wird etwas gemacht, geschmiedet, Feeling. Und zweckentfremden das halt dadurch so irgendwie, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ja, danke für den Hinweis, finde ich auf jeden Fall gut, wenn wir das jetzt auch professionell unter die Lupe genommen haben. Oder unters Ohr. Aber ich bleibe bei meiner Sorge.
Dann kommen wir mal zum ersten richtigen, schönen, na gut, Feedback ist auch schön, aber auch zum anderen, noch erfreulicheren Thema. Und zwar auch zu einem neuen Film, der uns 2024 erwarten darf. The Lord of the Rings is a War of the Rohirrim. Also, ne, würde ich jetzt wirklich übersetzen, ne, Krieg der Rohirrim?
Ja.
So kurz übersetzt, ne? Da hattest du dich, glaube ich, auch, Annika, mit euch. Da freust du dich natürlich auch als alter Stammtisch Hannoveraner. Ne, dieses komische, leckere Pferd auf dem T-Shirt vorne drauf haben. Pferdefleisch. Ich liebe richtig schönen Braten, so Sauerbraten. Was ich auch lange nicht begriffen habe, vor allem nicht verstanden habe, ist, dass der Film von PJ gemacht wird. Ja, Peter Jackson.
Das kann ich jetzt
mitarbeitet.
Nee? Ja, nein, vielleicht kreuze an. Bislang ist es noch nicht offiziell bestätigt, widerlegt, widerrufen oder sonst irgendwas. Der Name Peter Jackson fällt in dem Zusammenhang eigentlich eher so, dass es an ihn erinnert. Soweit ich jetzt eingelesen bin in die Materie. Der gute Willi aus dem Verein hatte einen coolen Artikel dazu geschrieben und hat da mal so den neuesten Wissensstand und neue Details, was wir über den Film bislang wissen, zusammengetragen. Und für alle, die dies gerade zum ersten Mal hören, es wird sich um einen Anime-Film, der auch im Kino laufen wird, handeln. Mit dem Übertitel The Lord of the Rings und dem Untertitel The War of the Rohirrim. Und wird voraussichtlich am 12. April 2024 veröffentlicht, also im Kino ausgestrahlt. Und das Ganze ist jetzt auch, wie schon bei den Amazon-Geschichten mit der Serie, geht das aus einem Artikel vor. Diesmal nicht mit Vanity Fair, sondern mit der Variety, die da halt exklusive Interviews führen konnten. Und also das ist so jetzt die aktuelle Quelle, das muss man halt auch dazu sagen. Da kann sich natürlich noch einiges ändern oder als unwahr rausstellen, aber das sind halt jetzt so die paar Details, die wir haben. Und da wurde eben bekannt gegeben, dass der Regisseur der Filme Kenji Kamiyama sein wird. Der ist halt eben bekannt für das Anime-Genre. Zum Beispiel, also was ich von ihm kenne, ist die Ghost in the Shell-Verfilmung und die fand ich großartig oder Umsetzung. Und auch Joseph Cho soll an dem Anime beteiligt sein und dessen Studio Solar Entertainment arbeitet da halt eben auch mit an dem Film. Und die beiden zusammen, also Kamiyama und Cho, haben halt gemeinsam den Film Blade Runner Black Lotus produziert. Der halt auch echt, also der sieht einfach richtig gut aus. Inhaltlich kann man sich gern streiten, aber ich finde, das ist schon sehr vielversprechend. Und es wurde halt ein Bild veröffentlicht, wie könnte es auch anders sein, vielleicht kriegen wir als nächstes dann mehr Bilder, eine Zeit lang gar nichts, mal schauen, ich glaube es jetzt aber nicht, man muss die beiden Projekte schon voneinander trennen. Auf jeden Fall ist ein Artwork veröffentlicht worden und das erinnert halt schon sehr an Peter Jackson, also man sieht einen Mumakil, man sieht Orks, man sieht eine Wallanlage um einen Hügel herum und auf diesem Hügel sieht man ein Gebäude, das sehr, sehr, sehr stark an Meduseld in Edoras erinnert und das halt wahrscheinlich auch darstellen soll. Also ich glaube, da braucht man jetzt nicht so viel ruminterpretieren, aber es sieht halt fast haargenau so aus wie in einem Peter Jackson Film, nur halt als Anime gezeichnet. Also fand ich ziemlich cool. Und das, glaube ich, ist das, wo halt Jackson irgendwie so mit ins Spiel kommt. Und generell sind halt auch ein paar bekannte Namen an dem Projekt beteiligt, zum Beispiel Philippa Boyens ist Produktionsleiterin des Animes und die kennt man halt eben schon als Teil des Drehbuchautorenteams von Peter Jacksons Herr der Ringe und auch Hobbit. Und ihre Tochter Phoebe Gittins schreibt zusammen mit R.T. Papagorgiou, keine Ahnung, griechischer Name, seht's mir bitte nach, ich bin absolut gar nicht gut in Griechisch, an die beiden schreiben zusammen an dem Drehbuch zum Film. Und das wiederum ist basiert auf dem Skript von Jeffrey Addis und Will Matthews. Genau, also einfach so. So, und jetzt kommt noch ein bisschen mehr Peter Jackson-Feeling, sag ich mal, wenn man nämlich jetzt so sich mal das Kreativteam anguckt. Da sind Namen dabei, unter anderem Alan Lee, John Howe und Richard Taylor. Und das lässt natürlich sehr hoffen. Und da kommt, glaube ich, so ein bisschen dieses Peter Jackson-Feeling auch wieder mit rein, weil halt eben John Howe und Alan Lee ja schon als Illustratoren, als Tolkien-Illustratoren eben an Peter Jacksons Film mitgewirkt haben. Und Richard Taylor, der bei Weta arbeitet, hat für Make-up und Visual Effects beim Herr der Ringe, glaube ich, mehrere Oscars sogar gewonnen. Und sehr viel mehr wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Also die Namen der Sprecherrollen für die Figuren sind noch nicht genannt. Also wer weiß, ob die überhaupt schon gecastet sind oder ob da ein Casting überhaupt schon läuft. Normalerweise bei Animationsfilmen, Tobias schüttelt mit dem Kopf, ist es ja eh so, dass das so fast mit als letztes gemacht wird. Und ja, lässt also sehr hoffen. Ich freue mich vor allem, es soll ja um Helm Hammerhand gehen und auch die Errichtung von Helms Klamm. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir da zu sehen bekommen und wie es da weitergeht. Auf jeden Fall, also ich muss sagen, ich bin fast gespannter auf diesen Film als auf die Serie. Also die Serie ist so, da bin ich natürlich auch mega gespannt, klar. Und das bauscht sich ja gerade auch so schön auf. Aber das ist jetzt für mich, ist Numenor nicht so, dass der Herzensort wie es Rohan, also da wird aber auch niemals irgendetwas rankommen bei mir. Das ist, glaube ich, klar. Da bin ich ein bisschen voreingenommen vielleicht.
Ja, du bist halt ein Rohan-Girl.
Eine Rohirrim, darauf lasse ich mich ein.
Ja, sage ich ja, Rohan-Girl. Nein, aber was wir schon mal zugute heißen können, wir können schon mal 2 Jahre, bevor der Film offiziell in die Kinos kommt, also rauskommen soll, ist nämlich aktuell noch geplant für den 12. April 2024. Aber wir haben wenigstens schon mal ein Konzeptartbild, was wir damals noch von Herr der Ringe, The Ring of Power, noch nicht hatten.
Zu dem Zeitpunkt, meinst du, von der Veröffentlichung entfernt?
Ja.
Siehst du mal, das hätte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt.
Da gab es vor 2 Jahren gab es so noch keine Bilder, außer wenn die mal ganz kurz geleakt waren, aber da waren sowas komplett spekulative Bilder, was noch nichts mit dem von heute zu tun hat. Hier kann man ja schon mal ein bisschen was erahnen, eventuell.
Ja, und das, was man erahnen kann, finde ich, sieht schon echt richtig, richtig cool aus. Also, ich meine, man muss Concept Art und Artwork vom nachher fertigen Film eh nochmal unterscheiden, ne? Dass wenn ihr mal, keine Ahnung, Artwork zu, was weiß ich, Prinzessin Mononoke oder das wandelnde Schloss oder sowas euch angucke oder Ghost in the Shell, großartig, ist das natürlich auch nochmal was anderes als jetzt Standbilder aus dem Anime-Film. Aber es zeigt halt so eine Richtung an und die Richtung ist halt eher duster, ernst, erhaben, episch. Und das, finde ich, sieht schon ziemlich cool aus. Ich habe euch den Ring, wollte ich sagen, den Link zum Artikel auf der DTG-Seite gerade auch in den Live-Chat gepostet, beziehungsweise findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Da könnt ihr euch auch das Bild auch angucken, das haben wir da auch mit verlinkt.
Ja, und im Chat fragt gerade Toni Matzdorf, ob das eventuell der Start sein könnte, dass auch andere Filme dieser Art gedreht werden. Zum Beispiel schreibt er Die Kinder Hurins, Der Fall von Gondolin oder ähnliches. Aber ich glaube, da wird es rechtemäßig kompliziert werden, oder Tobias?
Ich weiß es nicht. Aktuell hat ja Warner und Co. die, also alles, was man aus dem Hobbit, dem Herrn der Ringe und die Anhänger machen kann, können sie theoretisch alles verfilmen.
Theoretisch.
Das ist halt die Frage, inwiefern Fall von Gondolin zum Beispiel oder Kinder Hurins sind ja, glaube ich, nicht Teil davon, oder? Die sind ja da eigentlich nicht ver... Ja, müsst ihr Anhänge echt mal wieder lesen.
Ja, während wir die Anhänge lesen,
Moment, ich habe noch einen Link.
Ja?
Und zwar auch einen Artikel, den Tobias geschrieben hat, den ich super finde und sehr informativ zum Thema. Er hat da zusammengetragen, ging es darum, dass die Saul Zains Company die Rechte verkaufen will und was da jetzt genau passieren kann. Und dann hattest du doch noch einen anderen, ich spoiler jetzt, glaube ich, gerade schon voll auf den Rest der Sendung. Ich lasse es mal dabei.
Gut, dann kommen wir zu Hohirrim. Oder wie sprichst du das nochmal aus, Annika?
Hohirrim?
Ja, schön.
Ist das besonders?
Haben wir den Chat nochmal schön gemacht. Du nochmal begeistert. Den Chat nochmal schön gemacht? Okay. Ja, fand man schön, wie du das aussprichst.
Ach, ist ja süß.
Ja. Kommen wir wieder zu einem ganz, ganz komischen Thema, was uns die letzten Wochen überhaupt nicht begleitet hat. Und zwar zu Amazon-Serie, Tobias.
Ja, was genau meinst du?
Ja. Steht hier drin.
Ich habe es nicht eingetragen. Artikel
zu, nee, Annika.
Ja, soll ich die ganze Zeit labern? Das geht ja so nicht. Ja, ich habe halt gedacht, ich war mir jetzt nicht sicher, was wir schon im Toycast erwähnt hatten und was nicht, beziehungsweise in der Sonderfolge. Und ich glaube, das hatten wir irgendwie so noch nicht, dass wir jetzt vier richtig coole Artikel auf der Webseite haben, die sich halt um die Serie drehen und die halt informativ sind und Hintergrundinfos bieten. Und da dachte ich mir, die kann man ja mal einfach auch kundtun. Und darüber sprechen.
Also wir haben ja dann einmal die Ringe der Macht, die Spezialfolge, die fast 2 Stunden ging, ne?
Mit 6 Leuten war das aber auch, also für eine Traileranalyse, gut, der Trailer war nur 1 Minute lang, aber dafür, dass 6 Leute sich unterhalten, fand ich das eigentlich noch ganz human.
Ja, aber wurde auch schon reichlich angeklickt, recht herzlichen dafür, Dank dafür, haben schon viele, viele Leute sich angeschaut, gibt vielleicht noch mal einen kleinen Eckstoß in andere Richtungen. Die Ringe der Macht, 23 Poster, da haben wir auch wahnsinnig lange, da haben wir auch eine Sonderfolge für gemacht, ne? Das war so auch noch mal so 90 Minuten. Was ja jetzt noch neu kam, waren die Tolkien-Rechte, dass die verkauft werden, Annika.
Genau, also da hatte Tobias eben alles rausgesucht und bei den spoilerfreien Hintergrundinfos und Ausblick auf die Herr der Ringe-Serie, was ich gerade nämlich schon fast gepostet hätte, geht es eben auch darum, Tobias, da hattest du doch irgendwie aus dem Interview das rausgefischt, was jetzt genau, welche Rechte sie haben und was sie dürfen und was nicht.
Ja, also wie gesagt, sie Amazon Prime oder Amazon Studios haben genau die gleichen Rechte wie auch die Paul Zane Company beziehungsweise New Line Cinema und Warner Bros. Mit dem kleinen Unterschied. Das ist ein bisschen so wie mit der deutschen Hobbit-Ausgabe, wo die Taschenbuchausgabe im DTV-Verlag erscheint und die Hardcover-Ausgabe bei Klett-Cotta. Und zwar ist der Unterschied, Amazon darf nur Fernsehserien machen mit mindestens 8 Folgen, aber dafür keine Kinofilme. Warner Bros., New Line, also die Paul's End Company, die, wie du ja gerade gepostet hast, die Rechte auch wieder verkaufen möchte, die dürfen keine Serie machen, sondern nur Filme. Die Grundlage ist bei beiden gleich, mit dem klitzekleinen Unterschied, dass Amazon Prime für 250 Millionen Dollar sich das Recht erkauft hat, Ausschnitte nach Rücksprache mit dem Estate aus dem Silmarillion zu verwenden. Digital Project oder Digital Tolkien hat auf Twitter mal einen Thread erstellt, weil bei mittlerweile über 200 Fakten ist, die er aus dem Hobbit, im Herrn der Ringe, den Anhängen betreffend zusammengetragen hat, die ausschließlich, wo es darum geht, dass sie die Informationen aus dem zweiten Zeitalter halten. Das heißt, die ganze Info, die wir bereits haben, wenn man das immer außer Acht lässt. Trotzdem gibt es hier und da ein, zwei Punkte. Wenn es zum Beispiel um die Herkunft von Melkor und wie das alles mit sich zu tun hat, wenn es da irgendwelche Rückblicke gibt, dann können sie sich nach Rücksprache mit dem Tolkien Estate am Silmarillion bedienen. Dafür hat im Umkehrschluss der Tolkien Estate ein Vetorecht mit Anpassung und Änderung an den Ausführungen der Rechte.
Vielleicht kannst du noch eine Frage beantworten, die gerade im Chat gestellt wurde, Tobias. Das heißt, Amazon könnte aber auch als Spin-off einen Film machen, der dann nur auf Prime ausgewertet, also wahrscheinlich ausgestrahlt wird?
Ein Spin-off-Film nicht, weil sie haben ja nur Rechte für Serien.
Aber sie können dann eine Spin-off-Serie machen zum Beispiel. Genau. Mit mindestens 8 Folgen.
Zum Beispiel Isildurs Aufstieg und Fall.
Okay.
Theoretisch könnten sie aber auch Sachen dann aus dem dritten Zeitalter nehmen und zum Beispiel den jungen Aragorn produzieren.
Mhm.
Wobei ich dazu sagen möchte, ich bin kein Jurist, mir liegen die Verträge nicht vor. Das ist einfach das, was ich in stundenlanger Recherche und Quellenanalyse rausgefunden habe. Also das heißt, nur weil ich jetzt gesagt habe, dass sie es können, heißt es nicht, dass sie es tatsächlich dürfen. Vielleicht gäbe es gewisse Sonderklauseln, die ihnen untersagt, den jungen Aragorn als Serie rauszubringen. Aber so wie sich die Infos darlegen, wäre es theoretisch möglich.
Mhm.
Auch nicht schlecht. Ein junger Aragorn. Das ist ja dann 70 Jahre vorher, ne? Verdammt, wie die Zeit vergeht.
Es gibt ganz, ganz tolle Fanfilme, die wir ja immer mal wieder erwähnen. Und da gibt es auch einen, der heißt, das ist mein Lieblingsfanfilm, aber ich vergesse den Titel immer ganz gerne. Genau, gab es da nicht mal einen Film, frag doch Einhornglitzer. Und zwar geht es da um die Eltern von Aragorn und auch ein bisschen um Aragorn selber als Kind. Und der ist richtig, richtig, richtig gut gemacht.
Wir suchen den nochmal raus und packen ihn schon an.
Born of Hope, danke, so. Danke Tim. Ja, den kann ich echt empfehlen. Dann hatten wir doch Hunt for Gollum, ist auch richtig gut. Da geht es um Aragorn, wie er halt Gollum sucht und den Auftrag von Gandalf dazu bekommen hat. Also auch so ein bisschen Spin-off Intermezzo-Geschichte. fand ich auch richtig, richtig gut gemacht. Und bei den Tolkien-Tagen hatten wir ja auch schon diverse Fanfilme vorgestellt. Die waren auch alle eigentlich ziemlich cool. Müssten wir mal irgendwo, haben wir nicht mal auf der DTG-Seite so eine Liste gemacht? Ich schau mal eben.
Ja, ich denke mal schon. Auf jeden Fall viele, viele, viele Neuigkeiten, was in den letzten. Wir waren eigentlich, was Amazon Prime angeht, die Ringe in der Macht, wirklich die letzten 2,5, 3 Wochen sehr, sehr fleißig. Dafür, dass wir das alles in unserer Freizeit machen. Natürlich auch wahnsinnig gerne, muss ich jetzt auch nochmal dazu, also nichts da draußen ist falsch verstehen, machen wir natürlich gerne auch für euch. Aber glaubt uns, es hat uns teilweise doch schon ein bisschen an Kraft gekostet.
Ich finde es halt auch krass, dass wir jetzt hier irgendwie 3 Wochen in Folge, jede Woche eine 3 Wochen in Folge, jede Woche eine Folge rausbringen. wir haben einen Artikel auf der DTG-Seite von einem Tobias M. Eckrich vom 30. November 2009 zum Thema Tolkien-Fanfilm Born of Hope. Richtig cool.
Kann er sich überhaupt noch daran erinnern, dass er den Artikel mal geschrieben hat?
Nein, das sind mittlerweile so viele.
Ja, vielleicht nochmal aktualisieren. Annika.
Ach, passt schon. Wenn wir alles aktualisieren, was wir auf der Seite haben. Außerdem, Tim hat im Live-Chat schon den YouTube-Link zum Film gepostet. Der ist ja frei zugänglich. Hashtag Fanfilm. Und den findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Tja. Ja, Toni Matzdorf hat vorhin gerade schon gefragt gehabt, ob sie denn Gandalf in der Serie einbauen werden. Weil er fragt jetzt, ne, aber die Frage ist ja, werden sie ihn etablieren mit einem neuen Darsteller oder Ian McKellen? Also
es wird definitiv, ist relativ simpel. Die Serie wird wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre produziert werden. Wenn man einen Charakter hat, der von Anfang bis Ende dabei sein sollte und sich jetzt einfach mal Ian McKellens Alter anschaut, ohne dem Mann etwas Böses zu wollen, ist halt die Frage, ob er in 10 Jahren immer noch irgendwie das spielen kann, was er möchte. Er hatte ja auch gesagt, er möchte nicht mehr oder nicht mehr so viel Greenscreen machen, weil ihm das hat für ihn nicht so mit Theater oder Kunst zu tun. Und je nachdem, ich meine, er ist jetzt 83, in 10 Jahren wäre er 93. Ich meine, man sieht es an der Queen, die mit 95 immer noch relativ aktiv ist, aber hat ja nichts zu bedeuten. Darum werden sie gucken, dass sie eben kein doppelt oder neu besetzen, sondern eben aus dem Pool der jungen Menschen bedienen, die noch ein unverbrauchtes Gesicht haben. So, das darf man nicht vergessen, wie man das mit den meisten Personen oder eigentlich dem Großteil des Cast vor über 20 Jahren bei dem Herr der Ringe-Film getan hat. Orlando Bloom, ja. Frodo-Darsteller, wie heißt er nochmal?
Elijah Wood.
Kannte damals auch keiner. Klar, Ian McKellen kennt man natürlich, auch den Aragorn-Darsteller kannte man auch schon.
Viggo Mortensen.
Aber gerade so die Hobbits und Co., viele davon kannte man eben in der Form noch nicht.
Na, mal, es ist auch ein bisschen schwierig. Ich meine, Gandalf kommt ja auch erst irgendwie im dritten Zeitalter in Mittelerde an. Und ich weiß halt jetzt nicht, also da muss ich nochmal Silmaria dann weiterverfolgen, inwiefern Gandalf war ja auch in Numenor, aber halt nicht unter dem Namen. Also er taucht ja im Silmarillion auf, nur halt nicht als Gandalf, sondern als.
Oh, er hatte doch mehrere Namen gehabt.
Ja, er hat 100.000 Namen. Und die Adapedia übrigens ist gerade keine Hilfe, weil sie mir nicht die ganzen 1.000 Namen von ihm ausspuckt. Doch da unten, oder? Nein. Was will ich denn jetzt mit Thorin Eichenschild? Auf jeden Fall Namen und Titel. Doch, da gibt es einen extra Eintrag. Ich habe mich getäuscht. Ich nehme alles zurück. Olorin, genau. Diesen Namen trägt Gandalf in Valinor. Und Valinor ist aber, wenn ich recht dabei bin, erstes Zeitalter. Also Off-Limits. Und das ist halt so die Frage, inwiefern war er halt irgendwie mit Numenor verbandelt und taucht im zweiten Zeitalter auf und wissen wir da überhaupt, was er da gemacht hat? Können sie ihn rechtlich da irgendwie mit einbauen oder lassen sie halt die Finger von, weil sie halt nicht im Vergleich zu Galadriel halt ein bisschen was draus ziehen können, was er da so getan hat? Da bin ich mal gespannt. Vielleicht rede ich mich auch gerade um Kopf und Kragen, deswegen lasse ich's, bevor der arme Christian sich genötigt fühlt, ein ausführliches Feedback zu schreiben. Christian hat schon lange kein Feedback mehr geschrieben.
Der war mit Umzug beschäftigt.
Stimmt, okay.
Oh, verdammt. Jetzt wollte ich Annika deswegen auch mal aufbauen und loben. Das ist ja auch kein Kind. Also, oder, ja, konnte ich nur nicht schreiben, weil er umgezogen ist.
Na, ich glaube, ich sag manchmal so komische Dinge, da findet der sich ja immer was.
Also ich glaube, wenn du große artige Fehler gemacht hättest, hätte er auch beim Umzug Zeit gefunden, dir 2, 3 Textzeilen zu schreiben.
Dem hätte das wahrscheinlich in den Ohren geklingelt, ohne den Podcast gehört zu haben, bin ich mir sicher.
da, Moment, ich muss nachhören, da stimmt was nicht. Gut, dann kommen wir zu etwas, was ich gerade Schwierigkeiten hatte, irgendwie in eine Reihe zu kriegen, zum Thema, warum es falsch und irrenführend ist, Tolkiens Werke eine Mythologie für England zu nennen. Auch hier frage ich wieder Annika.
Ja, und ich frage Jonas.
Ja, und ich habe mir den Artikel mal durchgelesen. Den hat die liebe Maria Zielenbach übersetzt. Und zwar war das ursprünglich ein Blogartikel, so wie ich das sehe, von Luke Charlton. Unter dem Titel Why Calling Tolkien's Work a Mythology for England is Wrong and Misleading. Und der wurde gestern auf der DTG-Seite veröffentlicht. Und Herr Scharten nimmt da den oder belegt eben so, dass Tolkien eben nicht vorhatte, eine Mythologie für England zu schreiben. Zeigt eben erst auf, wie es zu dieser Ansicht kommt. Zitiert aus der Biografie von Humphrey Carpenter und einem Brief an den Verleger Milton Waldman. Und genau, und dann zeigt eben so ein paar Sachen auf, woraus dann klar wird, dass eben das nicht Tolkiens Absicht war. Und zitiert auch aus dem Buch von Dimitra Fimi. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht furchtbar falsch ausgesprochen.
Nee, passt. Ein griechischer Name, der einfach auszusprechen ist. Ich mag sie schon deshalb noch ein Stückchen mehr.
Aber ja, genau. Das ist jetzt, glaube ich, mal so ganz kurz zusammengefasst, worum es geht.
Ist auf jeden Fall, glaube ich, schwer, wenn ich es richtig verstehe, so den Finger drauf zu legen und zu sagen, hier, ohne jetzt die ganzen Quellen zu Rate zu ziehen und sich da einzuarbeiten, oder?
Es steht auch irgendwo, dass die Gründe für diesen Buch, also dafür, dass es eben da keine Mythologie für England wurde, sind vielfältig und kompliziert und würden ehrlich gesagt einen weiteren, noch längeren Blogpost erfordern.
Ja, was mir hängen geblieben war ja, dass, ich glaube, Dimitra war das, die geschrieben hatte, man muss auch mal schauen, an wen Tolkien Briefe schreibt, wenn er schreibt und was wir dann draus zitieren, weil er halt eben, als er den Herrn der Ringe so als Mythologie für England anpreist, oder ich glaube, das ist Silmarillion, Milton Waldman war ja ein Verleger, er wollte das Teil ja veröffentlicht haben und ich glaube, damit wollte ihn vielleicht halt auch ein bisschen ködern, das zu tun. Und deswegen ist es halt wichtig, immer zu gucken, an wen schreibt er was, wenn er was schreibt. Und man kann es halt auch ganz oft, wie eigentlich überall, nicht einfach aus dem Kontext rausreißen.
Das ist wohl richtig, ja.
Muss ich mir auch noch durchlesen. Ich habe diesen noch nicht gesehen heute Morgen. Aber wahrscheinlich habe ich auch wieder nur einfach die Seite überflogen.
Das ist ein echt sehr, sehr gut recherchierter Artikel, also der halt auch wirklich gut zitiert. Und ich finde es toll, dass Maria den mal eben schnell übersetzt hat, was ja auch nicht immer so einfach ist. Und ich hatte mich meinerzeit damals, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben hatte im Fachbereich Geschichte, ging es, wie könnte es anders sein, um die Dochidim, und habe sie verglichen mit den Angelsachsen und warum sie denn den Angelsachsen ähnlich sind. Wenn sie doch Briten sind, müssten sie doch eigentlich eher Normannen sein, aber das geht nicht, weil Tolkien die Normannen halt doof fand und die fand er deshalb doof, weil die halt die Angelsachsen vertrieben haben und die Angelsachsen wären ja eigentlich so die Erben, also wir sind jetzt sozusagen, oder die Engländer sind jetzt so die Erben der Angelsachsen und sie sind halt so eigentlich die mythologische, also wenn man eine Mythologie für England macht, dann muss man halt da anfangen. So ungefähr Tolkiens Weltanschauung in super kurz, nicht mal 5 Minuten, ist ein Thema für sich, ist sehr, sehr viel breiter und sehr viel tiefgründiger als das, was wir jetzt hier in einem Podcast leisten können. Aber da klang das eben auch schon immer an. Für ihn lag der Fokus halt dann irgendwann auf Englands angelsächsischer Vergangenheit im Gegensatz zu den britischen und keltischen Traditionen halt, die da so mit reinmischen. Und dann vor allem das Normannische, was es dann halt so vielleicht verwäscht in seinen Augen. Und ich glaube, deswegen ist das halt auch schwer zu greifen, weil die Briten, die heute leben oder die in den 50er Jahren gelebt haben, die das gelesen haben, weiß ich halt jetzt nicht, ob die da jetzt so das so sehen wie er. Und dadurch, dass er ja auch Old English an der Uni auch unterrichtet hat und das Angelsächsische ihm halt sehr, sehr wichtig war, ist das sowieso schwer, das in einem Satz irgendwie runterzubrechen. So, und wenn man dann halt noch weiß, dass er halt im Ersten Weltkrieg gekämpft hat, wo halt so diese angelsächsische, ja, Bewegung oder dieses angelsächsische, diese Mode, dass alles angelsächsische gut ist und toll ist, verschwindet halt dann damit so ein bisschen mit diesem Moment des englischen Nationalismus. Ja, ist so ein bisschen, führt jetzt, ich merke gerade, ich glaube, es führt jetzt gerade echt ein bisschen zu weit. Ich rede sonst noch 3 Stunden, wenn ich jetzt mit dem Ersten Weltkrieg auch noch anfange und meinem zweiten Steckenpferd. Insofern lest euch einfach den Artikel durch, der ist toll und der kann das viel besser als ich jetzt hier oder Jonas oder Tobias oder Dennis oder wir alle 4 zusammen auf den Punkt bringen, weil man braucht einfach Zeit dafür, das zu verinnerlichen. Also das ist kein Thema, das man mal eben so auf einer Cocktailparty in 2 Sätzen erklärt.
Nee.
Ich zumindest nicht, aber ich gehe auch nicht auf Cocktailpartys. Vielleicht sollte ich das mal machen. Nee, vielleicht besser nicht. Die armen Gäste.
So. Dann holen wir mal mein das Tanzbein raus und dann kommen wir zum Video des Monats. Ja, des Monats. Was haben wir denn da dieses Mal?
Etwas kurz und knappes, geht nicht lange, sind 1:10. Erik, für dich, also alles, was deine Sachen betrifft, die packen wir alle nochmal in eine Sonderfolge etwas. Die ganzen coolen Videos, die du uns geschickt hast, kommen nach und nach. Heute gibt's einfach nur etwas Kurzes. Es ist Montag und wie könnte es besser sein als A School Week Shown with the Lord of the Rings. Wie sieht der Montag aus? Wieder Dienstag, wieder Mittwoch, wieder Donnerstag, wieder Freitag, wieder Samstag und dann ist wieder Sonntag und dann geht's bergab. Link wie immer in den Shownotes, 1:10, was zum Schmunzeln zwischendurch. Ansonsten kann man den Account uneingeschränkt empfehlen. Der hat unglaublich viele witzige Sachen gemacht.
Ich glaube, da hatten wir auch schon einige Videos des Monats her, oder?
Zuerst, als ich das Video vorhin gesehen habe, dachte mir, aha, so sieht also eine Woche bei Tobias aus. Okay.
Ich glaube nicht nur bei Tobias, ich glaube, viele Leute werden sich damit identifizieren können. Also mir hat es aus der Seele gesprochen.
Nein, sehr schönes, lustiges Video. Das ist ja auch von den Machern von The Lord of the Rings. Ich glaube, das sind Holländer, ne? Soweit ich das mitgekriegt habe, oder Niederländer.
Es sind auf jeden Fall die so mit dem lachenden Gimli am Ende.
Ja, die machen wirklich schon seit Jahrzehnten, ehrlich gesagt, solche schönen, lustigen Videos von Herr der Ringe, was das angeht. Sollen sie weitermachen? Ich denke mal, die werden dann auch The Power of Rings, mit Wursten. Gut, kommen wir zu einer neuen weiteren Folge, Annika.
Ja, Tolkien in 5 Minuten.
Tolkien in 5 Minuten. Dieses Mal 3 Irrtümer über Tolkien.
Über J.R.R. Tolkien gibt es jede Menge Informationen im Internet zu finden. Aber nicht alles, was dort steht, stimmt auch oder ist eindeutig belegt. In unserer Reihe 3 Irrtümer über Tolkien, die wir in der 2. Staffel weiterführen möchten, klären wir daher über falsche Annahmen über Tolkien auf.
Irrtum Nummer 7.
Tolkien hegte eine tiefe Abneigung gegenüber Frankreich.
Ich esse gerne gute, einfache Sachen, nichts aus dem Kühlschrank. Und verabscheue die französische Küche.
Tatsächlich mochte Tolkien weder französisches Essen noch die französische Sprache. Über das Land an sich hat er sich aber nie negativ geäußert. Trotzdem schreibt sein Biograf Humphrey Carpenter deutlich zu überspitzt:
Schon lange vor dieser Reise hatte Tolkien eine Abneigung gegen Frankreich und die Franzosen gefasst. Und was er nun sah, heilte ihn nicht von seiner Gallophobie.
Diese Reise unternahm Tolkien 1913 als Mentor für 2 mexikanische Jungen, die ihre Tanten in Paris besuchten. Eine der beiden Tanten wurde vor Tolkiens Augen von einem Auto erfasst und erlag wenig später ihren Verletzungen. 1916 diente Tolkien dann im Ersten Weltkrieg als Soldat in Frankreich, unter anderem in der Schlacht an der Somme. Kein Wunder also, wenn er nicht die besten Erinnerungen an Frankreich hatte. Dennoch äußerte er 1945 in einem Brief an seinen Sohn Christopher den Wunsch, die Kriegsschauplätze noch einmal zu besuchen.
Ich sehe jetzt vor meinem inneren Auge deutlich die alten Schützengräben, die schäbigen Häuser und die langen Straßen von Artois und ich würde sie gerne noch einmal besuchen, wenn ich könnte.
Gallophobie war das sicher nicht.
Irrtum Nummer 8.
Tolkien war ein eigenbrötlicher, Stubenhocker.
Das Vorurteil, Schriftsteller würden den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, niemals vor die Tür gehen und den Kontakt zu anderen Menschen meiden, scheint sich immer noch zu halten. Tolkien und vermutlich die meisten seiner Kollegen war nichts dergleichen. In seiner Jugend war Tolkien begeisterter Rugbyspieler und er hatte immer viele Freunde und Bekannte. Einer bemerkte einmal, dass Tolkien, den Einladungskarten in seinem Zimmer im Exeter College in Oxford nach zu urteilen, jedem Studentenclub des Colleges beigetreten sein müsse. Auch in seiner Zeit als Professor war Tolkien gerne unter Leuten und in Gesellschaften unterwegs. Die bekannteste davon sind die Inklings, die sich regelmäßig im Pub Eagle and Child trafen und vermutlich der Grund dafür waren, dass der Herr der Ringe je vollendet wurde. An der frischen Luft war Tolkien immer gerne. Nicht nur zum Sport, sondern auch beim Spazierengehen, Wandern und der Gartenarbeit. Viele kennen Tolkien nur als alten, etwas untersetzten Herrn mit Weste und Pfeife, der prototypische Hobbit eben. Aus dieser Zeit stammen auch mit Abstand die meisten Fotos von Tolkien. Denn es war die Zeit, in der seine Werke zu Weltbestsellern wurden. Fotos aus den Jahren vor seiner Pensionierung zeigen Tolkien hingegen schlank und rank. 1967 schrieb Tolkien in einem Brief an das Journalistenpaar Charlotte und Dennis Plymer:
Ich bin tatsächlich nicht groß und auch nicht kräftig gebaut. Ich messe jetzt 5 Fuß, 8,5, 1,74 Meter und bin sehr leicht gebaut, mit auffällig kleinen Händen. Die meiste Zeit meines Lebens war ich sehr dünn und untergewichtig.
Dass Tolkien im Alter anscheinend mehr Zeit zum Essen hatte, wollen wir ihm von Herzen gönnen.
Irrtum Nummer 9.
Tolkien hatte Angst vor Spinnen.
Das Gerücht, Tolkien sei Arachnophobiker gewesen, habe also panische Angst vor Spinnen gehabt, ist so weit verbreitet, dass sogar eingefleischte Tolkien-Fans es manchmal weitertragen. Tolkien hingegen sah das anders. 1955 schrieb er in einem Brief an den befreundeten Autor W.H. Auden:
Und wenn das etwas damit zu tun hat, dass ich als kleines Kind mal von einer Tarantel gestochen wurde, dann kann sich das meinetwegen jeder so erklären.
Später im Brief schreibt er:
Ich kann nur sagen, dass ich nichts davon behalten habe und es gar nicht wüsste, wenn man es mir nicht erzählt hätte. Ich habe auch keine besondere Abneigung gegen Spinnen und keinen Drang, sie zu töten. Wenn ich eine im Bad finde, rette ich sie meistens.
Besonders gern schien er die Tiere aber dennoch nicht gehabt zu haben. 1961 sagte Tolkien in einem Interview:
Ich mag keine Spinnen. Es ist keine krankhafte Angst, aber ich habe lieber nichts mit ihnen zu tun.
Wir können also sicher nicht von einer ausgeprägten Panik sprechen. Wer hingegen Angst vor Spinnen hatte, war Tolkiens Sohn Michael. Ihm zuliebe baute Tolkien die riesigen Düsterwaldspinnen in den Hobbit ein.
Wieder was gelernt. Oder was richtiggestellt. Oder was klargestellt.
Genau, die Redaktion hatte Maria Zielenbach inne, sowie auch schon bei den anderen Folgen 3 Irrtümer über Tolkien. Wer sich gewundert hat, warum die Zählung bei, was war es jetzt, 7 angefangen hat, muss ich gerade mal überlegen. 9 minus 3, ja. Genau, 7, 8 und 9. Gibt es schon 2 weitere Folgen, schaut einfach mal bei YouTube oder einfach unter tolkien-in-5-minuten.de. Falls ihr das Projekt noch gar nicht kennt, dann herzlich willkommen. Und das Thema der nächsten Folge wird sein ein unerwartetes Konzert. Viel mehr sage ich dazu nicht, nur ich freue mich drauf. Ich überlege gerade, ich mach's doch. In einem Interview zu dem Thema der Spinnen. Das mussten wir nämlich leider rausschneiden, weil 5 Minuten sind halt 5 Minuten. Aber in einem Interview sagte Tolkien 1957, und ich fand das Zitat einfach so lustig, sagt er: Die Spinnen nahm ich mit ins Buch, weil ich es, wie schon gesagt, ja vor allem für meine Kinder geschrieben habe. Zumindest hatte ich sie beim Schreiben als Leser vor Augen. Einer meiner Söhne kann Spinnen absolut nicht ausstehen. Ich habe die Spinnen auftauchen lassen, um ihn zu erschrecken. Und es hat funktioniert. Und da stelle ich mir ihn so schelmisch grinsend vor, dieser arme Junge. Ja. Und es gibt noch jemand mit Arachnophobie, der wohl nicht unwesentlich zur Verbreitung dieses Irrtums mit beigetragen hat, und das war Peter Jackson. Genau, also das noch so am Rande, damit ihr noch ein bisschen schlauer ins Bett geht. Lasst es mich so formulieren.
Ja. Schön, freut mich. Und jetzt kommt wieder mein Lieblingsthema.
Ardapedia. Rolex. Deine Quelle, deine für, Quelle Nerdwissen. Für Nerdwissen.
Dennis, warum haben wir eigentlich, warum haben wir eigentlich Intros, die wir fertig vorbereitet haben?
Damit ich trotzdem reinquatschen kann.
So. Ja, ich würde sagen, diesmal ist nicht
ich bin,
Dennis
ich bin
dran.
Nicht dran. Ich bin nicht dran. Ich habe mich nicht vorbereitet.
Mehr habe ich mir zwar nicht gemerkt, aber das muss, ja genau. Das sollst du nämlich auch gar nicht. Darum geht's doch beim Roulette. Hallo.
Also Jonas, bereit?
Ja, Moment, Tab wechseln. ja. Was Langes.
Oh.
Minas Tirith.
Oh.
Mhm. Minas Tirith.
Beleriand oder Gondor? Ich habe hier zwei.
Ach, Gondor, pardon. Gondor. Mhm. Minas Tirith, Sindarin für Turm der Wacht, ist im Legendarium eine Festung in Gondor, die im späten dritten Zeitalter zur Hauptstadt des Reiches wird. Zeiteingaben 2002, drittes Zeitalter, nach der Eroberung von Minas Ithil durch die Nazgul erhält die Stadt Minas Anor den neuen Namen Minas Tirith. 2698, drittes Zeitalter, Ecthelion der Erste baut den Weißen Turm in Minas Tirith wieder auf. Geografie. Minas Tirith lag am südöstlichen Ende der Ered Nimrais. In südlicher Richtung war die Stadt nur 2 Meilen vom Anduin entfernt. Nordöstlich der Weißen Stadt lag Anorien, südwestlich schloss sich das Lehen Lossarnach an. Dann Beschreibung. Minas Tirith gruppierte sich um den Berg der Wacht, der über einen Sattel mit dem Berg Mindoluin verbunden war. Jeder der 7 konzentrischen Mauerringe, die die Stadt stützten, wurde durch eine gigantische Felsformation in Form eines Keils in 2 Hälften geteilt, sodass in jedem Ring 1 Tunnel unter dem Keil hindurchführte, um die Hälften zu verbinden. Über der 7. Ebene erhob sich schließlich der rund 90 Meter hohe Weiße Turm Ecthelions. Das große Stadttor von Minas Tirith lag genau unterhalb des Felskeils im 1. Mauerring. Die weiteren Stadttore befanden sich abwechselnd rechts und links des Felskeils, was zur Folge hatte, dass man den Berg in Serpentinen erklimmen musste. Der Sattel stieg nur bis zum 5. Ring hinauf und beherbergte dort die Weihestätten. Auf der 6. Ebene lagen Fenhollen, der verschlossene Eingang zu den Grüften, die Häuser der Heilung und die Stelle für die reitenden Boten. Die 7. Ebene erreichte man schließlich über einen beleuchteten Gang, der durch den Felskeil auf das Plateau führte. Auf dieser letzten Ebene standen im Hof des Springbunds der Weiße Baum und der Weiße Turm, der die Königshalle unter der Turmspitze, das geheime Gemach des Palantirs, beherbergte. Dort befand sich auch Merethrond, die große Festhalle und der Palast der Könige. Vor Minas Tirith lagen die Felder des Pelennor, ein fruchtbares Land mit vielen Höfen. Der Pelennor wurde durch die Ramas Echor geschützt. Im Süden des Pelennor, wo er an der Anduin grenzte, lag der Hafen Harlond. Von Minas Tirith aus führten Straßen nach Osgiliath, Rohan und die südlichen Lehen. Und da gibt es noch ganz viel zur Kultur, soweit Bewohner und auch Politik und Militär, zur Geschichte im 3. Zeitalter, dem Ringkrieg und dem 4. Zeitalter und Inspiration. Und wer das interessiert, der kann das ja selber nachlesen.
Oder vielleicht wird das ja auch mal eine Einschlaffolge.
Ja.
Von Einschlafen so. In Tolkiens Welt. Dann kann man sich das sogar vorlesen.
Dann muss ich jetzt nochmal gucken. Minas Tirith lag am südöstlichen Ende der Ered Nimrais. In südlicher Richtung, ja.
Ein bisschen mehr Motivation.
Nein. Wir wollen ja einschlafen und nicht noch Energie bekommen, dass wir, ja, ich will Sport machen.
Nein, ja, einschlafen, ja, aber ich will ja einschlafen mit einem guten Gefühl und nicht mit, als ob es dich nicht interessiert.
Mich interessiert es nicht, was Annika gerade sagt, weil es mich einfach nicht interessiert.
Ah ja, eine Argumentationslinie, der ich, also, ja, unbestreitbar.
Ja, danke, Lyra. Natürlich fruchtbar und nicht furchtbar. Danke.
Ansichtssache.
Dann haben wir ein bisschen kurz notiert.
Gut, dann ganz kurz. Die Anmeldung zum Ochsenmut 2022 ist gestartet, findet statt vom 1. bis 4. September in Oxford. Ich war mir nicht sicher, ob wir das schon mal erwähnt hatten, darum dachte ich mir, naja, wenn dann kurz, und das ist hiermit getan. Die Nominierungen für die Tolkien Society Awards 2022 sind eröffnet. Das ist ja mal so, dass jeder nominieren kann. Abstimmen können dann nur die Mitglieder der Tolkien Society. Also schreibt da ruhig alles rein, was ihr dieses Jahr cool fandet in den Kategorien. Und dann kann da das Abstimmen losgehen. Und dann noch eine News, die, glaube ich, ganz frisch reinkam, wenn ich es richtig sehe. Daedalic Entertainment gibt die Selbstständigkeit auf und schließt sich Nacon Gaming an. Oder Nacon Gaming, keine Ahnung, wie man es, ja, Nacon wahrscheinlich eher nicht, es erinnert ja an Naked. Das sind die Macher, also Daedalic Entertainment sind die Macher vom Spiel Der Herr der Ringe, Gollum. Und die sind also ab sofort eine Tochter von Nacon Gaming. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dieser Aussprache. Ja, damit ist die Zeitung auch schon zugeschlagen.
Gut, dann hole ich jetzt mal meine Tankstange raus. Heute habe ich eine Hose an. Hä? Für alle Zeugchen zur Täuschung. Und dann kommen sehr gut, wir sehr zu.
Gut. Wir sind stolz auf dich.
Termine, Termine, Termine.
Ja, und da gerade eben ganz frisch eingetroffen, ich weiß nicht, muss ich noch mal kurz mal nachfragen. Annika, wenn ich dir jetzt diesen Link da mal reingebe, ja, kannst du, ob ich das jetzt wirklich richtig verstanden habe, weil es ist gerade echt sehr, sehr schwierig hier irgendetwas, weil die News kam nämlich gerade eben rein. Klar, Moment, ich mach das mal mit ins Pad rein, weil ich komme damit gerade nicht so klar, weil da sind zwei Daten, was mich total, so, da, Pad, bitteschön, auf jeden Fall, okay. Tolkien Society hat gerade eben Call for Papers aktiviert für dieses Jahr Tolkien und die Gothic. Jetzt geht's mir nur um den Termin, weil da stehen nämlich zwei Termine. Einmal der 3. Juli und, soweit ich das gerade oben noch gelesen habe, der 3. April. Welcher ist denn das jetzt?
Dann ich mach doch du mal die restlichen Termine machst, genau, und ich schau richtig. Mal, ob ich das in der Zwischenzeit
also, am 25. Postkrieg. März haben wir den internationalen Tolkien-Lesetag. Vom 10. bis 12. Juni haben wir die Tolkien-Tage Geldern-Pont. Auch hier bitte nach Info, es gibt nicht mehr viele Karten. Also die noch dahin wollen, bitte jetzt am besten zugreifen. Es wird nämlich immer schwieriger, dort noch Tickets zu bekommen. Vom 28. bis 31. Juli haben wir das Tolkien-Ting auf dem Rittergut in Lützen-Sommern. Auch hier haben wir nur noch wenige Plätze frei. Also die, die noch dran teilnehmen wollen, kommt, meldet euch an. Das wird lustig. Vom 5. bis 7. August haben wir das Elbenfestival in Cottbus. Vom 26. bis 28. August das Mittelerdefest in Österreich. Wie dann vorhin schon Annika erwähnt hatte, vom 1. bis 4. September das Ochsenmoot der Tolkien Society in Oxford. Vom 5. bis 11. September haben wir die Tübinger Tolkien-Tage. Vom 28. bis 30. Oktober das Tolkien-Seminar. Und vom 7. bis 9. Oktober die Magic Con in Bonn. So. Annika, du hast dich schlau gemacht. Welches Datum ist denn jetzt richtig?
Ich würde fast behaupten, es ist der 3. Juli. Es gibt da nämlich noch eine extra Seite mit dem Call for Papers, ja. Also mit als Event, nicht der Call for Papers, den du verlinkt hattest, sondern die Seite an sich. Und da ist auch Sunday, 3. Juli, Hybrid-Event und die das Einreichende für den Call for Papers, also die Papers-Einreichfrist sozusagen, ist der 1. April. Und es kann halt sein, dass demjenigen, der den Artikel geschrieben hat, das halt einfach durcheinander gekommen ist.
3. April, deswegen glaube ich, April,
vielleicht dann irgendwie April, weil
auf jeden Fall
Deadline Call und dann for irgendwie 3.
von der Tolkien Society aus England. Seminar ist gestartet. Tolkien und die Gothic, würde ich jetzt einfach mal frei so übersetzen.
Bevor Sophie mich jetzt haut, ich würde es eher übersetzen, vielleicht Tolkien und das Gotische, weil es geht um die Sprache, die gotische Sprache. Die Gotik ist ja auch eine Stilrichtung in der Architektur, damit hatte Tolkien jetzt eher weniger zu tun Und es geht eher um die Sprache der Goten. So, um gar nichts falsch zu sagen und hier falsch zu dokumentieren.
Dann alles danke ich dir recht herzlich und Pyrmene sind damit jetzt auch durch.
Wunderbar.
So.
Dann sind wir, glaube ich, auch insgesamt durch.
Was machen wir jetzt noch mit dem angefangenen Abend? Tobias sieht noch so in Arbeitslaune aus. Er nickt mit dem Kopf. Tobias ist heute nicht sehr gesprächig. Ja, er nickt wieder mit dem Kopf.
Er nickt wieder.
Haben wir dir irgendwas getan, Tobias? Ja, okay.
Jetzt müsstest du nur... Haben wir es tatsächlich mal geschafft in unter einer Stunde bis zu den Terminen?
Nein. Annika, glaubst du, seit wann glaubst du an Weltwunder?
Oh. Ja, ich bin halt ein optimistischer, positiver Mensch. Deswegen dachte ich, so wäre mal schön.
Laut meiner Anzeige haben wir jetzt eine Stunde 18.
Okay, aber das geht ja auch noch.
Nein, Tobias, möchtest du denn dieses Schlusswort an die Leute da draußen richten?
Wir wünschen euch eine tolkieneske Zeit.
Oh, irgendwas hat der Chef.
Ich meine, ihr könnt auch noch was sagen.
Ich wünsche...
Aber das ist mal das Schlusswort. Danach wird nichts mehr gesagt.
Nein, rechts... rechts herzlichen Dank, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt. Und wir hören uns, glaube ich, in 2 oder 3 Wochen wieder. Wenn es dann wieder, in 2 Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dahin wünsche ich dann, ich übernehme jetzt einfach mal Tobias seinen Part. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolkieneske Zeit.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.